Beinhart. Das klingt gut.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 31 von Daimhard. Heute haben wir uns das Thema Sabayon Linux vorgenommen. Bei mir zu Gast ist Sebastian wieder.
Guten Tag, hallo Dirk, hallo liebe Hörer.
Wir machen das dieses Mal etwas anders. Wir nehmen das Ganze über Google Plus auf. Nein, das ist falsch. Wir treffen uns bei Google Plus, machen ein Hangout, sodass wir uns sehen können und nehmen separat noch auf, was wir sagen.
Ja, das Ganze hat relativ schmerzfrei funktioniert, was mich ein bisschen gewundert hat. Nee, es hat zuerst wehgetan und dann hat es relativ schmerzfrei funktioniert. Also ich kann Dirk sehen, Dirk kann mich sehen, wir können miteinander sprechen, aber das ist nicht das, was wir aufnehmen, sondern jeder nimmt nochmal separat auf.
Genau, Google, das Hangout-Zeugs kann ich selber aufnehmen, das ist ein bisschen doof. Aber ansonsten geht's gut.
Die müssen ja auch noch was zu tun haben.
Ja, genau. Also zur letzten Sendung ist zu sagen, dass wir uns herzlich bei euch bedanken wollen für das tolle Feedback.
Ja.
Ihr habt es gehört und ihr fand es gut. Das fand ich gut.
Das stimmt. Vielen Dank auch nochmal von Rainer, der die Kommentare gelesen hat und sich vielmals dafür bedankt, dass dort so viel Glück gewünscht wurde und Erfolg mit den Kinos. Das hat ihm sehr gut gefallen. Dankeschön dafür.
Ja, dann können wir ja direkt mit dem Thema loslegen. Ja, Sebastian, was ist Sabayon?
Sabayon ist eine Herausforderung gewesen in der ersten Zeit. Sabayon ist eine Linux-Distribution, die ich jetzt einsetze oder wieder einsetze. Ich habe es zwischendurch schon mal versucht gehabt. Das war irgendwo bei 2008, 2009, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und na, es ist eine Linux-Distribution, die so einige Eigenarten hat und Besonderheiten hat, die sie von anderen durchaus unterscheidet.
Mhm. Du setzt den KDE-Zweig ein, richtig?
Richtig. Was sonst?
Na, den GNOME-Zweig, den ich einsetze.
Na, aber so ein KDE-Zweig ist ja eigentlich alternativlos.
Nein, also ich finde GNOME besser.
Nein, ich bleibe bei KDE. Und das funktioniert auch erstaunlich gut unter Sabayon. Das muss man schon mal sagen.
Gut, damit ist alles gesagt. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.
Es gehört natürlich noch viel mehr dazu, aber ja, es ist richtig, ich benutze den Sabayon KDE-Zweig. Es gibt ja neben dem KDE-Zweig noch einen GNOME-Zweig und einen sogar einen E17-Zweig, wenn ich das richtig sehe. Nee, wie heißt es?
Ja, ist richtig, Enlightenment.
Genau. Gott, heißt das wirklich E17?
Na, ich hoffe mal nicht.
Nein, das ist jetzt so komische Bett aus den 90ern, oder?
Enlightenment 17. Ja, das ist irgendwie so eine Boyband.
Oh Gott. Ja, LXDE gibt es, glaube ich, auch noch. Und XFCE, wenn mich nicht alles täuscht, auch.
Ja, und mittlerweile sogar noch Awesome. Also ein ganz einfacher Window-Manager. Und da ist für jeden was dabei.
Ja, und Dirk, du nutzt Sabayon ja auch mit GNOME.
Mhm.
Und was waren denn für dich die Gründe, da umzusteigen und auf Sabayon zu setzen? Ich meine, was hat dich denn dazu bewogen, überhaupt diese Distribution mal auszuprobieren?
Also ich wollte was anderes ausprobieren als Ubuntu oder Debian, weil das kannte ich schon. Und habe dann gedacht, Sabayon sieht ja ganz interessant aus. Ich habe mich an den Vater von Sabayon nie getraut, an das Gentoo, weil ich keine Lust hatte, irgendwie ein Wochenende lang irgendwelche Sachen zu kompilieren und habe dann angefangen damit, Sabayon mal zu installieren und das funktioniert auf Anhieb.
Das heißt, installiert ging, keine Hardware-Probleme?
Nee, es funktioniert auf Anhieb. Man musste natürlich eine Menge neue Vokabeln lernen. Es gibt halt kein apt oder aptitude mehr. Es gibt halt jetzt equo oder sulfur. Aber es funktioniert auf Anhieb.
Also das ist die Erfahrung, die ich Gott sei Dank auch gemacht habe. Und ich habe ja inzwischen auch Sabayon bei Leuten installiert, die relativ wenig Erfahrung mit Computern, erst recht bei Linux hatten. Unter anderem übrigens in einem Kinobetrieb, wo wir letztens ein Gespräch geführt haben. Da ist also viel Erfahrung mit Computern vorhanden, aber relativ wenig mit Linux natürlich. Und weil ja auf dem vorgestellten Server so gut Linux lief, hat der Rainer gesagt, Mensch, hau mir doch das doch mal auf meinen Arbeits-PC. Das funktioniert vielleicht ja ganz gut. Und das habe ich ihm da installiert und hatte da am Anfang so ein bisschen Bauchweh, ihm Sabayon aufs Auge zu drücken und habe unter Google Plus unter anderem nachgefragt, was andere Leute denn empfehlen würden. Wobei ich den KDE-Desktop präferieren würde, weil ich ja mich damit besser auskenne. Ja, also jetzt mal unabhängig davon, was für jemanden anders besser geeignet ist. Aber wenn ich Hilfestellung leisten muss, geht das natürlich besser mit dem System, wo ich mich auskenne und habe da einige andere Distributionen verwendet und ausprobiert auf dem System, was er da mir zur Verfügung gestellt hat. Und es war wirklich fast schon erschreckend, dass das Sabayon tatsächlich die einzige Distribution war, die da einfach draufgeflutscht ist. Da musste ich mir keine Gedanken um irgendwelche Treiber machen, auch nicht irgendwelche Nachinstallation von irgendwelchen Treibern, sondern installiert geht.
Also ich finde das mutig tatsächlich. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du da ein etwas weiter verbreitetes Linux installierst.
Also ich habe OpenSUSE versucht und ich bin daran gescheitert, dass ich irgendwann den NVIDIA-Treiber installieren musste. Und dann schon wieder Spezialwege gehen musste. Also es mussten irgendwelche Repositories freigeschaltet werden, die in der Form nicht im Standard waren. Das heißt, es mussten irgendwelche Drittanbieter dazu geschaltet werden, irgendwelche Pacman-Repositories oder es gibt ein NVIDIA-Repository extra für den Treiber. Und dann stehen da drei Treiber und ich muss mich für einen entscheiden. Und da ist schon wieder Wissen gefragt, das ich nicht habe. Ich weiß nicht, aus welcher Generation die Grafikkarte da drin ist. Ich weiß nicht, welcher Treiber zu welcher Generation passt. Und das heißt, ich muss probieren. Und wenn dann der Rechner beim zweiten Treiber immer noch nicht den X-Server hochfährt, ja, dann hat man irgendwann, dann geht es wirklich ans Frickeln. Und das ist eigentlich genau das, was mich bei Sabayon eben nicht erwartet hat. Also das habe ich auf dem Rechner in den Kinos installiert und es lief problemlos hoch und die Treiber waren einfach da. Er installiert, glaube ich, beide Treiber im Standard, AT und NVIDIA, und wenn halt eine Karte gefunden wird, dann zieht er sich das. Das ist halt genau der Punkt, wo ich sage, Mensch, das ist einfach. Ich verstehe, warum andere Distributionen das nicht wollen, weil die lieber die quelloffenen Treiber einsetzen wollen, aber es gibt halt bestimmte Situationen, wo ich sage, quelloffen, wenn möglich, ja, aber wenn es schöner ist, den proprietären Treiber einzusetzen, dann halt den proprietären Treiber.
Ich finde es mittlerweile auch relativ faszinierend, dass meine Bereitschaft zum Basteln kolossal abgenommen hat. Also wenn ich probiere gerne eine andere Distribution aus und wenn ich dann mit normalen Wegen darauf komme, dass das Ding läuft, benutze ich sie auch gerne ein bisschen länger, aber wenn ich anfangen muss zu basteln, habe ich schon keine Lust mehr. Dafür ist die Auswahl zu groß.
Ja, das sehe ich ähnlich. Vorausgesetzt natürlich, die Distribution ist nicht gerade eine Distribution, die zum Basteln da ist. Ne? Also es gibt Distributionen wie Linux from Scratch oder ähnliches, wo es wirklich darum geht, dass du basteln musst oder von mir aus auch Arch Linux, was ja in eine ähnliche Richtung geht, aber für den Heimbedarf, wo ich dann einfach nur dran und es muss laufen und ich will es benutzen, oder auch wenn ich es für jemanden anders installiere, da möchte ich die Arbeit ehrlich gesagt nicht haben.
Also für mich wäre es tatsächlich ansonsten auf Arch Linux hinausgelaufen, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, halt Sabayon zu benutzen.
Ja, und sie haben ein schönes Logo.
Das stimmt, der Dinosaurierfuß.
Du darfst niemals sagen, was es wirklich ist, sonst wird meine Freundin es nicht mehr verwenden wollen, irgendwann mal.
Ja, vielleicht sollten wir sagen, wo Sabayon herkommt.
Ja, oder vielleicht, was Sabayon überhaupt ist, weil wir haben jetzt so viele Lorbeeren hier gebrochen und verrieselt und es sind schon fast Fanboys-artige Sprüche, die hier kommen. Aber es gibt natürlich, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und vielleicht sollten wir mal ganz am Anfang anfangen, da, wo Sabayon eigentlich herkommt. Und da hast du was recherchiert.
Genau, ich habe mit dem Fabio Erculiani, das ist der Vater der Distribution, ein bisschen hin und her geschrieben. Also Sabayon ist 2005 entstanden als RR4, wobei RR4 steht für Rescue Riser 4, was so viel heißt wie ein Gentoo, was mit Riser 4 im Standard ausgeliefert wurde. Und damit ist auch schon gesagt, woher Sabayon kommt. Sabayon kommt, stammt von Gentoo ab. Er ist in den ersten Jahren auch tatsächlich als voller Gentoo 2 gelaufen, mit Kompilieren und mit allem drum und dran.
Wobei Gentoo jetzt schon wieder eine Distribution wäre, die ich zu den Frickel-Distributionen zählen würde, oder?
Total.
Ja, also wer Gentoo nicht kennt, es geht dabei halt um eine Distribution, die deren Repositories keine Binärpakete vorhalten, wie zum Beispiel bei den anderen Mainstream-Distributionen wie OpenSUSE oder Ubuntu oder Debian, sondern die sind ausschließlich Quelltexte in den Quellen vorhanden und man stellt bei sich auf der Maschine quasi nur ein, wie diese Quellen jedes Mal übersetzt werden sollen, wenn sie dann heruntergeladen werden. Und so baut man sich im Prinzip seine Binärpakete vor Ort auf dem eigenen Rechner selber. Das ist, es gibt Urban Legends, dass das System dadurch schneller wird. Ich bin mir da nicht sicher. Es wird auf jeden Fall sehr langsam beim Einspielen der neuen Pakete, weil so ein KDE zu übersetzen, man munkelt, das dauert schon ein paar Tage. Also da mal so ein kurzes System-Update zu fahren, das könnte schon mal einen Augenblick dauern. Also das ist auf jeden Fall etwas für sehr geduldige Menschen.
Ja, ich habe auch Leute gehört, die haben ein ganzes Wochenende durchkompiliert. Und man sagt, dass es 3-5% Geschwindigkeitssteigerung bringen.
Dafür, dass man tagelang damit zubringt zu kompilieren. Okay, könnte im Winter vielleicht ein bisschen Heizkosten sparen, aber ansonsten ist das eher etwas, was ich persönlich nicht tun würde.
Ja, vor allem, wenn man sich mal überlegt, dass man sagt, ich habe kein Bluetooth zu Hause, ich kompiliere jetzt den ganzen Bluetooth-Quatsch nicht mit rein. Und dann kommt man auf die Idee, sich einen Bluetooth-Stick zu kaufen und dann kompiliert man alles nochmal und diesmal mit Bluetooth-Support. Das ist der Hammer.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht das, was man sich als, ich sag mal vorsichtig, Anwender wünscht. Ja, also als Freak. Ich bin jetzt mal so gemein und sage es als Freak sicherlich, der dann da diese letzten 3% oder 5% rausholen möchte, aber als Standardanwender möchte man das eigentlich nicht. Aber Gentoo ist ja auch nur der Vater von Sabayon und diese Eigenart des Kompilierens und dieser Quelldistribution, die hat Sabayon ja Gott sei Dank abgelegt.
Genau, also wie gesagt, am Anfang ein direkter Fork von Sabayon mit Kompilieren immer noch. Und dann irgendwann hat sich Fabio zusammen mit den anderen zwei, dreien, die damals zusammen waren, entschieden, Binärpakete anzubieten. Was im Endeffekt nichts anderes hieß, als dass sie sich die Gentoo-Quellen gezogen haben und auf einem Bildrechner die ganzen Sachen gepackt haben.
Und dann entsprechend, als ich glaube, bei Gentoo heißt es Overlay angeboten haben, denke ich mal, oder? Dass man dann quasi einfach sagen konnte, statt des Quellcodes ziehe ich mir jetzt direkt das Binärpaket und spare mir dafür die 2 Tage Kompilieren vom neuen KDE.
Ganz genau. Mit dem großen Nachteil, dass dann natürlich auch die ganzen, der Bildrechner trotzdem durchkompiliert hatte.
Aber nur einmal.
Ja, jedes Mal bei Updates.
Ja, aber dann nur einmal für die Benutzergruppe.
Ja, das stimmt. Also Anwendungen, die sich jeden Tag verändern, wurden aber auch jeden Tag kompiliert.
Ja, aber lieber einmal auf einem Bildrechner als jedes Mal bei jedem zu Hause, oder? Ich meine, er hat das ja wahrscheinlich nicht nur für sich gemacht, sondern für eine ganze Gruppe von Leuten, die das dann sicherlich genutzt haben, die dann halt keine Heizung zu Hause wollten.
Ja klar, nur einmal für eine Gruppe von Leuten, aber dann natürlich diese eine Server dann auch jede Software, die alle anderen auch nutzen wollten. Wenn man selber sich vielleicht nur das Desktop-Environment kompiliert, dann ist man im Wochenende fertig. Aber wenn es dann schon einen gibt, der GNOME und einen gibt, der KDE möchte, sind das schon 2 Wochenenden. Und da kommt schon eine ganze Menge an Kompilieraufgaben zusammen.
Ja, das stimmt. Irgendwann muss Sabayon dann den Schritt zu einer eigenen Distribution gegangen sein. Weißt du da Näheres, wann genau das war und wie das gekommen ist?
Also ich weiß, dass die 2006 in einem Gentoo-Newsletter erwähnt wurden und als Fork von Gentoo erwähnt wurden. Und ich muss mal eben hier nachlesen, dass alle doof fanden, dass man sehr erfahren sein muss in Portage, in dem Bildsystem von Gentoo, um überhaupt was reißen zu können. Und dann hat einer, der hieß damals Willow, gesagt, dass er gerne ein Binärsystem hätte. Und mit dem Binärsystem hat Fabio auch angefangen, ein eigenes Paketmanagement-Tool namens Entropy zu schreiben. Und das ist der tatsächliche momentane Paketmanager von Sabayon Linux. Der ist in Python geschrieben.
Ja, er ist in Python geschrieben und jeder, der ihn sieht, wird ihn daran erkennen, dass er sehr bunt ist. Also alles, was dort an Ausgaben auskommt auf die Konsole, das ist freien farblich durchformatiert und sieht sehr bunt aus und teilweise sehr informationsüberladen.
Ja, super poppig. Am Anfang war ich total erschrocken, als ich das benutzt habe.
Ja, und es ist leider nicht mal annähernd so schnell wie ein Apt-Get oder ich glaube, es ist sogar langsamer als das komische Paketmanagement von OpenSUSE, wegen denen ich OpenSUSE mal verlassen habe, weil das Updaten so lange gedauert hat. Und jetzt bin ich bei einer Distribution, wo es wahrscheinlich noch länger dauert.
Ja, das Updaten dauert lange. Also die Pakete sind tar.gz-Dateien, die man runterladen muss. Und da Sabayon nicht ganz so weit verbreitet ist wie andere Distributionen, gibt es nur sehr wenige Mirrors, wo die ganzen Pakete vorgehalten werden. Und dementsprechend kann es schon mal sehr lange, alleine das Runterladen sehr lange dauern und das Einpacken hinterher natürlich auch noch.
Wobei das Runterladen eigentlich geht. Also ich schaffe es zumindest hier mit meinem DSL 6000 am Maximum zu ziehen an den guten Mirrors, aber auch das Einspielen der Pakete, das nimmt schon ordentlich Zeit in Anspruch. Also es ist deutlich länger als bei Aptitude oder Apt-Get.
Ja.
Aber dafür ist es extrem bunt. Also wirklich sehr sehenswert und es gibt sehr viele Informationen aus und man ist immer auf dem Laufenden.
Und so richtig bunt.
Ja.
Und so richtig bunt. Und überhaupt und bunt, ne?
Ja, also es ist immer, wenn man nach einem Paket sucht, ich finde das übrigens faszinierend. Ja, ich weiß nicht, ob man das allgemein so macht. Man kennt das von Debian oder Debian-Derivaten. Da gibt es apt-get-search, das heißt dann bei Sabayon halt equo-search und dann der Suchbegriff. Und dann ist es so, dass man bei Aptitude oder apt-get, dann bekommt man halt eine Zeile geschrieben pro Paket, das gefunden wurde, und da steht dann der Name des Pakets drin und gut ist. Und bei Sabayon, bei Equo ist es halt so, dass man dann den Paketnamen kriegt und dann auch noch gleich ein paar Informationen dazu und welche Version und in welchem Repository und wann das letzte Mal geupdatet und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass man dann schon mal die Suchanfrage direkt mit einem grep-Befehl nach add durchsuchen lässt, damit man dann auch wirklich nur die Paketnamen ausgegeben kriegt. Also das ist schon ein Zeichen dafür, dass da das Paketmanagement nicht neu erfunden wird, aber zumindest anders angegangen wird als bei anderen Distributionen.
Ja, was ich ganz spannend finde, ist, dass man bei den Suchergebnissen auch gleich einen Link zur Homepage des Softwareherstellers bekommt und die Lizenz auch gleich genannt bekommt. Das finde ich total klasse.
Ja, das ist richtig. Und man hat außerdem die Möglichkeit, in dem Paketmanager, das hat er außerhalb der Konsole, direkt so Sachen zu machen wie Bewertungen, Kommentare zu Programm und ähnlichem. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es Neues schon in den anderen Distributionen ist. Ubuntu macht das ja auch. Noch nicht ganz so lange. Das ist also, hat mich wirklich überrascht, dass Sabayon damit aufwarten kann. Also der Fabio, der scheint da wirklich viel Zeit in dieses Paketmanagement und auch in die Oberfläche dafür zu investieren.
Das stimmt, das ist wohl richtig viel Code mittlerweile. Und es gibt auch ein grafisches Frontend, das Sulfur heißt. Equo ist halt das Kommandozeilentool und das System selber ist Entropy.
Also ich habe in den Code mal reingeguckt, weil ich mir dachte, hey, vielleicht kannst du dich beliebt machen, wenn du jetzt mal die Schwachstelle suchst, wo das Ganze ganz schön langsam ist. Und habe eigentlich gedacht, das sind so ein paar Skripte, die da ineinander greifen. Aber nee, das ist schon ziemlich ausgefeilt. Und auch die Datenbanktechnik, die dahinter steht und dafür sorgt, dass das System weiß, welche Datei aus welchem Paket ist. Das ist schon richtig durchdacht und funktioniert auf einer schönen Ebene, so ähnlich wie apt-get, schätze ich mal. Das Schöne ist, es ist in Python geschrieben und es ist relativ einfach verständlich. Also wenn man schon mal immer mal wissen wollte, wie so ein Paketmanagement funktioniert und wie genau die Abläufe sind, da lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick rein. Da kann man nicht viel falsch machen. Das Ganze ist von ihm schön kommentiert und auch schön benannt. Es ist auf jeden Fall quelloffen, weil es ja Python ist. Das heißt, man kann es einfach lesen und es ist relativ einfach strukturiert. Also wer mal Lust hat, sich mit so Paketmanagement zu beschäftigen, kann man ruhig mal so einen Blick reinwerfen.
Sabayon hat noch eine Besonderheit, und zwar, dass es ein Rolling Release ist. Mit Sabayon 5 fing es an, dass man sein System ständig aktuell halten konnte, indem man nur Updates einspielt. Nur alle paar Monate kommt ein Release raus, was man sich runterladen kann, aber nicht mehr muss, um einen festen Stand zu haben, von dem aus man komplett neu installieren kann. Du hattest doch das Problem, mal was gelöscht zu haben, oder?
Ja, ich habe, also ich war, ich habe, ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber es war wegen irgendeiner Dusseligkeit, habe ich es geschafft, mein USR-Verzeichnis zu löschen. Also Root USR. Und daraufhin war dann alles weg und ich musste tatsächlich neu installieren, was ja bei Linux jetzt nicht so schlimm ist, weil das Heimverzeichnis da blieb. Ich hatte das Problem, dass ich leider auch mein Netzwerk nicht mehr hochbekommen habe. Wenn das Netzwerk wieder hochgekommen wäre, trotz teils gelöschten USR, weil ich habe ja irgendwann auch Steuerung C gedrückt, nur halt nicht schnell genug, hätte ich wahrscheinlich, wäre es relativ problemlos möglich gewesen, alle Pakete einfach nochmal installieren zu lassen. Das funktioniert ganz einfach. Es gibt einen Befehl, der alle installierten Pakete anzeigt und man kann dann natürlich entsprechend dort über eine Pipe oder ähnliches das direkt wieder dem Paketmanager zuführen und einfach alle Pakete nochmal installieren. Ja, wie gesagt, das Netzwerk kam nicht mehr hoch und da musste ich tatsächlich neu installieren und habe das dann auch einfach getan.
Und das System ist hintergelaufen wie vorher.
Genau. Ich habe mir, was tatsächlich noch ging, ich konnte mir auf dem System dann noch anzeigen lassen, welche Pakete installiert sind und habe dann dem frisch installierten System einfach gesagt, installiere mir einfach alle diese Pakete. Und dann hat das halt wieder mal ein bisschen gedauert und als er dann damit fertig war, hat er gesagt, okay, das habe ich jetzt getan und dann hatte ich tatsächlich hinterher genau dieselben Pakete, die ich vorher auch hatte. Ich glaube auch, dass genau so vorgegangen wird, wenn die ihre Releases zusammenstellen, weil ich schon mal irgendwo so eine Datei gefunden habe, in der einfach alle Pakete von oben nach unten aufgeführt waren, die in so einer Distribution drinstecken oder in so einem Release drinstecken, in so einer ISO drinstecken.
Der Fabio hat auch ein System geschrieben, das nennt sich Molecule, was ISOs zusammenstellt und wahrscheinlich kriegt dieses Molecule auch genau diese Liste zu fressen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, also irgendwo habe ich sie gesehen. Entweder war sie direkt im System, als ich nach Paketlisten gesucht habe, oder sie war auf irgendeiner, auf dem Server oder irgendwo. Aber auf jeden Fall gab es irgendwo eine Liste mit allen Paketen, die in einem Release enthalten sind.
Mittlerweile ist die Beziehung zu Gentoo so gut, dass Sabayon richtig akzeptiert ist. Fabio ist mittlerweile offizieller Gentoo-Entwickler, auch in Richtung GNOME unterwegs. Vor ein paar Monaten ist ein weiter offizieller Gentoo-Entwickler dazugestoßen, der ist in Richtung KDE unterwegs und damit sind die großen Desktop-Versionen tatsächlich direkt unterstützt.
Ja, also ich kann da nur aus meiner Sicht aus sagen, dass das KDE ziemlich gut funktioniert. Also ziemlich gut heißt, die neuen Versionen sind relativ flott drinne. Ich glaube, das Problem ist, ich merke dann immer, wenn man mir auf Google Plus oder irgendwo folgt, dann wird man es merken. Mir fällt dann irgendwann immer auf, dass irgendwelche neuen Versionen da sind und ich mal mein System updaten müsste. Also ich achte nicht immer auf dieses Symbol, dass da unten mal irgendwie gelb wird. Und dann bin ich immer total überrascht, wenn mal ein neues KDE auftaucht. Und ich dann vielleicht doch mal irgendwann installieren sollte. Und ich glaube, es sind immer so, ja, ich würde sagen, so 1,5 Wochen nach dem offiziellen Release sind dann auch tatsächlich die Version in Sabayon verfügbar von KDE. Und das funktioniert problemlos. Also dazu muss man sagen, dass ich vorher Aptosit benutzt habe. Früher hieß das mal Sidux. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen. Das ist ein Debian, ja, ich sag mal vorsichtig Ableger, obwohl das nicht ganz richtig ist. Das ist eine Distribution, die auf Debian basiert und die dessen Paketquellen nutzt und die quasi nutzbar macht. Das ist halt auch ein Rolling Release System und das hat leider nie so schmerzfrei funktioniert, wie es bei Sabayon tut, wo ich mir sage, dafür verzichte ich lieber auf das schnelle Paketmanagement und habe dafür ein einfaches und funktionierendes System, was die Installation angeht, also die Installation von Paketen und das Up-to-Date-Halten von Paketen. Und verzichte dann lieber darauf, dass das Apt-Get so unglaublich schnell ist im Vergleich.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass das ein Nachteil ist, weil man, also Sabayon hat auch sehr, sehr schnell GNOME 3.0 und 3.2 gehabt und es gibt keinen Weg zurück. Es wird das eine durchgepflegt und damit geht es dann auch vorwärts. Das ist halt Rolling Release.
Ja. Wobei mich da wundert, also zum einen wundert es mich nicht. Ich glaube, dass die Manpower für die Pflege von solchen Paketen nicht zu unterschätzen ist. Und wenn dann auch noch auf verschiedene Versionen dann die Pflege angewandt werden muss, also angenommen, man würde jetzt GNOME 2 und GNOME 3 weiterpflegen, könnte ich mir vorstellen, dass das relativ viel Manpower kostet. Und die ist ja bei Sabayon eigentlich auch nicht so gegeben.
Nein, es gibt fünf Leute, die sich hauptsächlich um diese Distribution kümmern. Und ich bewundere die dafür, dass die das neben der Arbeit schaffen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, Also das ist, wir reden hier von einer voll funktionierenden Distribution, wir reden hier von einer, ja, von einer ziemlich unglaublichen Anzahl von Paketen, die dort verfügbar ist. Also selbst solche Sachen wie das Google Talk Plugin zum Beispiel, das wir hier gerade benutzen müssen, um uns auch anzugucken, während wir hier die Sendung einsprechen, oder Skype, wo andere Distributionen sich verzweifelt wehren, weil es proprietär ist und gar nicht benutzt werden darf, und man muss dann versuchen, sich diese Version von der Skype Homepage zu ziehen, und dann funktioniert das wahrscheinlich mit den installierten Audiotreibern nicht oder ähnlichem. Das ist hier einfach in der Distribution vorhanden, in den Quellen vorhanden, und es wird einfach installiert. Und das ist schon sehr bewundernswert. Ja, dafür, dass das auch nur im wahrsten Sinne des Wortes Handvoll Leute sind, finde ich das sehr, sehr beeindruckend.
Absolut. Und ich muss auch sagen, ich formuliere nochmal um. Sie stehen ja auch auf den Schultern von Riesen. Also sie kriegen die Software von Gentoo im Prinzip und bauen die nur noch so um, dass sie in Sabayon benutzt werden kann. Aber trotz alledem ist das mit 5 Leuten eine echt starke Leistung. Und die haben einen super hohen Automatisierungsgrad, dass sie das wirklich alles hinbekommen.
Ja, und zum Glück ist jetzt inzwischen das Sabayon-Projekt ja bei Gentoo inzwischen entsprechend anerkannt und wird auch unterstützt. Und das kommen halt nicht diese in Anführungszeichen bösen Gedanken aus, dass die Leute, die dort ja anfangen, eine eigene Distribution mit Binärpaketen zu machen, eigentlich ja was Böses sind, die da fremde Arbeit benutzen, um sich selbst irgendwie, um irgendwie selber was auf die Beine zu stellen, sondern die werden ja, so wie der Open-Source-Gedanke das vorsieht, ja, ich sag mal vorsichtig mitgetragen, ne? Sondern das ist ja eine eigene Variante, mit diesen Sachen umzugehen. Und das ist toll. Und ich meine, das ist Open Source. Du hast das ja vorhin schon mal angesprochen. Genauso muss es sein.
Ja, sehe ich auch wirklich ganz genauso. Also ich habe Fabio dann auch nochmal darauf angesprochen, wie genau der Entwicklungsprozess aussieht. Und die ziehen sich alle Pakete immer aktuell von Gentoo. Schmeißen die auf den Build-Server und übergeben die in ein Developer-Repository, wo sich das nur Developer runterziehen können und damit testen und weiterentwickeln können, falls es Probleme gibt. Dann gehen die alle in ein experimentelles Repository über, das Sabayon Limbo heißt, wo dann die Allgemeinheit testen darf, also alle die Leute, die das Sabayon Limbo Repository abonniert haben. Am Montag darauf, wenn das alles gut war, gehen die in das Repository Sabayon Linux, .org, und das ist mehr oder weniger eins, was sehr, sehr schnell aktualisiert wird. Und dann nochmal 7 Tage oder 6 Tage später an einem Sonntag wandern die alle ins Sabayon Weekly Repository, und das ist das, was ich auch benutze.
Ja, also ich auch. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden, wie man es umstellen könnte. Ich will das aber, glaube ich, auch gar nicht. Also ich brauche nur relativ wenige Programme und hätte gerne von denen möglichst aktuelle Versionen. Ich bin jetzt kein Mensch, der unbedingt die neueste Version von, weiß ich nicht, irgendwas ganz Ausgefallenen haben müsste. Was halt wichtig ist, wo ich auch Wert darauf lege, dass es immer aktuell gepflegt wird, ist halt der Browser. Das ist aus verschiedenen Gründen für mich wichtig, weil nichts sich so schnell entwickelt wie das Web. Dann natürlich die Desktop-Umgebung, weil da bin ich zwangsläufig Power-User, weil ohne die Desktop-Umgebung ist nichts da, was ich benutzen kann. Und das E-Mail-Programm, in meinem Fall Thunderbird, und da freue ich mich natürlich, wenn das aktuell ist, und da sind die relativ schnell am Ball, und wenn ich da jetzt 1,5 Wochen oder 2 Wochen oder 3 Wochen auf die neue Version warten muss, dann ist das kein Beinbruch, solange ich weiß, dass es dann über die Paketquellen eingespielt wird und funktioniert.
Ja, also es ist auch schon mal vorgekommen, dass Pakete nicht funktioniert haben, und dann gab es auch Zwischenreleases, das ist bei mir schon mal passiert.
War es eine Applikation oder war es ein Treiber oder ähnliches?
Es war einmal ein Applikationsproblem tatsächlich, wo dann 2 Tage später der Fix kam, also wirklich relativ schnell. Und einmal ein bisschen länger schon her, da gab es ein Problem mit dem LVM. Das musste ich manuell fixen, da ist das Sabayon gar nicht mehr hochgekommen. Das ist, kann, also es passiert total selten, aber es kann auch passieren.
Okay, dann kann ich ja froh sein, dass ich kein LVM benutze.
Hast du es nicht? Normalerweise bei der Standardinstallation ist es drin.
Ich glaube, ich habe es deaktiviert. Ich glaube, weil ich ja immer noch auf dieses, ich bin ja so ein Partitionspfleger. Meine Home-Partition ist ja so alt und hat einen grauen Bart und wurde irgendwann vor irgendwie 7 Jahren mal partitioniert und ich glaube, da habe ich kein LVM draufgehauen. Und seitdem wird das ja einfach vor sich hergetragen.
Okay, also bei mir war es das Problem. Und da kommen wir auch zu vielleicht einem Schwachpunkt von Sabayon. Sabayon hat eine relativ kleine Community. Wenn man ein wenig ausgefallene Software einsetzt, dann findet man in der Community keine Hilfe, kann aber natürlich die Gentoo-Hilfe in Anspruch nehmen. Das funktioniert auch.
Also ich kann zumindest sagen, dass die Sabayon-Community relativ klein, aber fein ist. Das heißt, sie ist relativ schnell. Ich weiß nicht, ob es deutsche Unterstützung gibt, aber ich hatte ein Problem mit vielen Icons in GTK-Anwendungen. Da wurde ein Paket kaputt und musste neu installiert werden und das kam irgendwie nicht über den automatischen Update-Service runter, weil sich die Benennung nicht geändert hatte oder ähnliches. Und ich habe halt danach gesucht und der Bug war einen halben Tag vorher gemeldet worden und ist irgendwie 6,5 Minuten später das erste Mal beantwortet worden und 12 Minuten später war er dann gelöst, indem man einfach das Paket neu installiert. Das hat schon ziemlich gut und ziemlich schnell funktioniert. Also die scheinen zumindest dabei zu sein. Und was die Dokumentation angeht, was Probleme angeht, dann sind zumindest die Sachen, die Sabayon spezifisch sind, die sind meiner Meinung nach sehr gut dokumentiert und auch vorhanden. Also alles das, was Sabayon spezifisch ist, was halt diese Sabayon-Entwickler dort quasi selber bauen, wofür die selber verantwortlich sind.
Ja, das stimmt. Und für alles andere gibt es halt das mittlerweile wieder auferstandene Gentoo-Wiki und da kommt man wirklich sehr, sehr gut mit zurecht. Das ist sehr gut dokumentiert und es ist sehr umfangreich.
Da habe ich ehrlich gesagt noch nie reingucken müssen, aber ich glaube, ich werde das mal tun, weil mich interessiert auch, wie das so funktioniert mit diesen Overlays und ähnlichem, die es da gibt. Und theoretisch müsste das auch unter Sabayon problemlos funktionieren. Zumindest kann man, wenn ich das richtig gelesen habe, sowohl den Paketmanager von Gentoo, also dieses Portage, und das Sabayon-eigene Paketmanagement gleichzeitig verwenden.
Ja, das stimmt. Das geht gleichzeitig die gleichen Datenbanken untereinander ab. Das macht das Entropy. Und dann kann man halt auch direkt vom Source aus Pakete aus Gentoo dazu installieren. Das ist schon eine relativ mächtige Funktion.
Und deshalb komme ich darauf, dass die Dokumentation von Sabayon an sich eigentlich sehr gut ist. Was mit den normalen Rolling Release Updates nicht mitkommt, ist der Linux-Kernel. Der wird nicht geupdatet. Das heißt, der bleibt auf seiner Version stehen, um unerfahrenen oder weniger erfahrenen Anwendern nicht ins Messer laufen zu lassen, wenn dort irgendwelche neuen Versionen eingespielt wird und da unter Umständen professionelle Hilfe nötig sein könnte. Und wenn man dann einen neuen Kernel installieren möchte, dann gibt es dafür ein kleines Hilfsprogramm, das heißt Kernel Switcher. Dort sucht man sich einfach den entsprechenden Kernel aus und ruft ihn auf der Kommandozeile dieses Programm auf, Kernel Switcher, und sagt den die Namen und die Versionsnummer des Kernels, den man installieren möchte. Und dann wartet man einen Augenblick und dann den Rest macht dieses Programm automatisch. Das heißt, dort werden entsprechend die neuen Kernel-Versionen runtergeladen, aber auch alle darauf basierenden Programme, sprich Module, Kernel-Module, die da speziell für installiert werden müssen, die auf dem System bereits vorhanden sind, werden direkt mit installiert. Und diese Besonderheiten von Sabayon, das flutscht schon ganz gut. Da merkt man auch diesen hohen Grad an Automatismus und man hat auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dort die richtige Dokumentation für zu finden. Und die ist auch auf jeden Fall vorhanden.
Ja, ich habe das tatsächlich nicht mit diesem Kernel-Switcher gemacht, sondern mit einem Tool, das nennt sich eSelect. Und das klappt auch sehr gut. Die Empfehlung von den Sabayon-Leuten ist in jedem Fall, eine Version hinter dem neuesten Kernel zu bleiben, wenn man nicht so versiert ist. Im Moment setze ich Kernel 3.1 ein. Und das ist auch der aktuellste, aber sie raten halt zum Kernel 3.0.
Wobei die nicht jede Minor-Version mitmachen. Ich glaube, von den 3.0 Kernel hat es insgesamt nur zwei gegeben. Ne? 3.0, glaube ich, und 3.0.1. Und dann schlug irgendwann 3.1 auf. Also wer mal up-to-sit genutzt wird, die sind da so ein bisschen sehr, sehr seltsam hinterher. Die nehmen da wirklich jede meiner Version mit. Und noch immer, wenn es irgendwelche Änderungen im Vanilla-Kernel gibt, die tauchen da auch auf. Das ist bei Sabayon nicht so. Also man muss da nicht irgendwie jeden zweiten Tag einen neuen Kernel installieren oder jede Woche, sondern das sind einmal, zweimal pro Version sind dann Kernel da. Und ich schätze mal, wenn dann irgendwas Großartiges passieren würde, Security-Fixes oder sowas, dass dann nochmal was passieren würde, aber dass da jetzt unbedingt jeder neue Kernel direkt aufschlägt, das ist nicht so. Zumindest nicht in dem Weekly-Repository. Ich weiß nicht, ob es in den anderen Repositories anders ist.
Das weiß ich auch nicht, aber ich bin ganz zufrieden damit, mir reicht das auch. Wenn man diesen Kernel-Switcher nicht einsetzt, sondern das eSelect, so wie ich es mache, da muss man die ganzen Module von Hand nochmal installieren. Also der Kernel wird komplett installiert, aber ich muss den WLAN-Treiber auf dem Notebook separat installieren, tatsächlich.
Hast du es mal versucht mit dem Kernel-Switcher?
Nein, noch nie. Das habe ich jetzt gerade gelernt, dass das geht.
Ja, also es funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Der zieht dann auch so Sachen mit wie hier NVIDIA-Treiber und ATI-Treiber, WLAN-Treiber und ähnliches. Sucht er sich dann direkt raus und installiert die dann auch entsprechend.
Heißt das Kernel-Switcher?
Ja, es gibt da einen schönen Blog-Eintrag von mir, der das ziemlich gut erklärt.
Echt? Hm? Warum habe ich den nicht gelesen?
Ich weiß nicht.
Ich auch nicht.
Habe ich ihn wieder nicht genug publiziert über die Social Networks.
Aber ich habe ja eigentlich deinen Blog auch im Feedreader. Das sollte ich ja schon lesen.
Also das funktioniert mit dem Kernel-Switcher ziemlich gut. Er hat bei mir tatsächlich einmal einen Treiber vergessen. Ich weiß jetzt nicht, ob es der WLAN-Treiber war. Aber das kriegt man mit diesem IQ relativ schnell raus, welche Treiber da entsprechend fehlen und kann die dann einfach nachinstallieren. Das sind dann, man gewöhnt sich relativ schnell dran, da wie genau die benannt sind. Das sind immer Paketname, dann eine Raute und dann die Kernel-Version. Und wenn man danach entsprechend sucht, dann kann man das auch unterschreiten. Und der alte Kernel bleibt ja da. Genau. Der alte Kernel bleibt auch da und kann entsprechend gebootet werden und funktioniert dann auch.
Ja, und auch wie bei anderen Distributionen überall auf der Welt, es gibt immer mehr als einen Weg, der zum Ziel führt.
Ja, das sagst du, weil du gern Perl programmierst, aber
Das, was ich mache, kann man nicht Programmieren nennen, das muss man eher Skripten nennen.
Ja, also dann sagst du das, der so viel mit Perl skriptet und da ist immer ein Weg mehr, das zu tun.
Genau. Das sind auch total nette Leute. Die Perl-Leute sind die einzigen, die man auf Open-Source-Events findet. Ich kenne keine andere Programmiersprache.
Ja, weil die müssen mal die frische Luft, damit sie mal ein bisschen Abstand. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen, sonst wäre ich nochmal geschlagen irgendwie auf einem Legungstag oder so.
Nee, aber Python steht auf jeden Fall auch auf der Liste der Sachen, die ich gerne lernen möchte, aber dafür finde ich im Moment die Zeit nicht. Und außerdem ist das einfach eine praktische Erwägung. Auf der Arbeit haben nicht alle Systeme Python installiert, aber alle Systeme haben Perl installiert.
Ja, da kann man ruhig mal den schmerzhaften Weg gehen, das ist schon okay.
Ja. Was soll ich sagen? Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir, dass es GNOME, KDE und XFCE gibt als Haupt-Desktop-Distribution. Es gibt eine Minimaldistribution, die nennt sich, gehört zur Reihe der Core Releases, die nennt sich Spinbase. Dann gibt es Core CDX, das ist die kleinste oder minimalste grafische Installation, die es gibt. Es gibt Serverbase, was nichts anderes ist als Spinbase, bloß mit einem serveroptimierten Kernel. Und ein OpenVZ-Image für diese Virtualisierungslösung. Und seit neuestem, das hatte der Sebastian ganz am Anfang angesprochen, gibt es noch die Experimental Releases, die sind LXDE, E17 und Awesome. Ja. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Wie sieht es denn mit der aktuellen Entwicklung eigentlich aus? Ich habe da von dem Fabio einige Blogposts gelesen. Ich habe sie aber ehrlich gesagt nicht alle verstanden, weil ich da in dieser ganzen Kernel-Sache nicht drin bin. Er war auf jeden Fall vor ein paar Wochen sehr stolz darauf, eine neue Kernel-Version, die etwas mit Fusion zu tun hatte, releasen zu können.
Genau, er hat den Linux-Kernel Fusion installiert, wo einige Performance-Patches drin waren und alle Leute waren sehr enttäuscht darüber, dass die nicht das gebracht haben, was sie sollten.
Ich glaube, du hast ihn getestet.
Genau. Der Fusion-Kernel war für viele Leute langsamer als der eigentliche Kernel, was wohl daran lag, dass das Gentoo noch nicht den neuesten GCC released hatte. Weil die meisten Fusion-Änderungen, die werden erst mit dem neuesten GCC tatsächlich aktiv. So habe ich ihn verstanden.
Ja, das ist mir eigentlich auch aufgefallen. Sabayon ist ja eigentlich ein Rolling-Release-System, aber das ist nochmal, wo Lichtisch ist, wie gesagt, auch Schatten. Nicht jede Version von Programm ist auch automatisch die aktuellste, richtig? Also der GCC habe ich gesehen, er hängt eine ganze Version, glaube ich, hinter anderen Distributionen, wie zum Beispiel Ubuntu. Mhm. Und ansonsten habe ich so gesehen, dass man manche Programme, sie sind nicht so aktuell, wie sie sein könnten, sage ich mal sehr vorsichtig. Also ich kann damit leben, dass die Blender-Version bei Sabayon, die mitgeliefert wird, ein bisschen sehr alt ist. Also ein Jahr, was bei Blender ein Quantensprung sein kann. Und habe da relativ wenig Schmerzen mit, weil diese Version von der Blender Foundation so angeboten wird, dass man sie auch unter Linux problemlos hartgelinkt starten kann, ohne dass man da irgendwelche Abhängigkeiten braucht. Aber so ein paar Programme sind auf jeden Fall nicht so neu, wie sie sein könnten.
Das stimmt wohl. Also wenn man eine Bleeding Edge Distribution sucht, dann ist man bei Sabayon wahrscheinlich auf der verkehrten Seite. Wobei man natürlich sich so ein Experimental Gentoo Repository reinziehen könnte und dann wäre man auch mit Sabayon und Gentoo dann auf dem neuesten Stand. Aber dann ist die große Frage, wofür man das Sabayon sich installiert.
Womit halt sehr, sehr locker umgegangen wird, das ist, was proprietäre Sachen angeht, erscheint dann der Fabio oder beziehungsweise das ganze Entwicklerteam hinter Sabayon. Das scheint eine meiner Meinung nach relativ gesunde Sache gegenüber proprietären Sachen zu haben, die sagen, wir bieten es an. Ob es der Benutzer annimmt und benutzt, ist die andere Sache, aber wir bieten es auf jeden Fall mit an. Und falls es eine offene Lösung oder eine offene Alternative gibt, dann bieten wir die zusätzlich an. Aber wir haben jetzt kein Problem damit, irgendwie proprietäre Software in unsere Repositories aufzunehmen. Und entsprechend muss man die Lizenz halt vorher abnicken.
Genau. Wobei ich das auch in Ordnung finde. Man hat als Anwender die Freiheit der Wahl. Man kann sich sowohl für das Proprietäre entscheiden, wie auch für das Freie. Das ist völlig in Ordnung.
Und es nimmt einem eine Menge Schmerzen, also beim Umgang mit dem System. Gerade wenn es für Leute ist, die nicht so viel Erfahrung im Ganzen haben, mit Linux haben oder allgemein mit Computeranwendung haben, die sind da natürlich schneller mit geholfen, als wenn sie da erst irgendwelche Klimmzüge machen müssen, um irgendwo dran zu kommen. Also egal, ob das Grafikkartentreiber sind oder bekannte Anwendungen wie Skype oder ähnliches. Klar gibt's da offene Alternativen, nur die Gegenseite muss sie dann halt auch benutzen.
So ist es. Also ich selber nutze es tatsächlich nur bei Grafikkartentreibern bewusst. Und ansonsten, ja gut, Google Hangout ist letzten Endes auch proprietär, glaube ich.
Ich weiß es nicht, aber es könnte sein.
Aber ansonsten habe ich so weit wie möglich eigentlich freie Software auf dem Rechner.
Ja, und das macht ja, es wird einem ja nicht schwerer gemacht, freie Software zu benutzen. Es wird halt nur einem nicht unnötig erschwert, im Zweifelsfall auch proprietäre Software zu benutzen. Also, wenn mich jemand per Skype anrufen möchte, dann möchte ich ihm schon sagen, dass das geht. Ich möchte ihm nicht auf Teufel komm raus ans Herz legen müssen, dass er sich jetzt eine freie Software installieren muss. Ich könnte ihn freundlich darauf hinweisen, aber in manchen Fällen ist es einfach verkehrt zu sagen, dann du musst dir das jetzt nehmen, weil ich bin nicht bereit, irgendwie eine proprietäre Software einzusetzen. Es gibt Menschen, die machen das, das ist aber, weiß ich nicht, ich glaube auch nicht so ganz der richtige Weg. Irgendwie ist es wie meistens im Leben, die goldene Mitte ist wahrscheinlich die richtige. Und ich finde, die findet Sabayon relativ gut.
Finde ich auch. Ich wusste tatsächlich noch nicht mal, dass Skype drin war.
Also habe ich auch erst heute rausgefunden, als ich dann mir überlegt habe, wie wir diese Sendung wohl fabrizieren. Und für den Fall, dass das mit den Hangouts nicht klappt, habe ich mir gedacht, okay, dann guckst du mal, installierst du mal Skype und dann war es tatsächlich da. Aber ich glaube, ich habe das schon mal letztens irgendwann rausgefunden. Bin drüber gestolpert.
Ich meine, eine andere Alternative wäre ja noch gewesen, das über ein normales Telefon zu machen oder Mumble oder Eisenkahl oder Obi.
Ja, aber Telefon mit Bild wäre schon schwierig geworden.
Das ist zwar, aber Skype geht doch nicht mit Bild, oder?
Ja, aber doch.
Echt?
Ja, klar.
Ja, bei Windows weiß ich das schon, aber ich denke, die aktuellste Linux-Version, die kann das doch nicht.
Doch. Doch. Also echt? Ich habe schon mit Leuten, bin ich mir ziemlich sicher, gevideochattet.
Okay. Und wieder was gelernt.
Also vielleicht stehen jetzt auch in den Kommentaren nachher so Sachen wie der Sebastian hat keine Ahnung und das geht überhaupt nicht, aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass ich das schon gesehen habe bei mir auf dem Bildschirm.
Ich meine, so Offensichtlichkeiten sagt ja keiner weiter.
Nee.
Dass du keine Ahnung hast, wissen wir doch.
Ja, das stimmt, aber erzähl's vor allen Dingen nicht meinem Chef. Und nicht dem Rainer von den. Genau, und nicht dem Rainer wegen dem installierten Sabayon.
Kommt er denn gut damit zurecht?
Überraschend gut. Also muss ich wirklich sagen. Also ich finde das ja, man ist ja immer so in seinem eigenen Tellerchen drinnen. Ne? Also man kann ja nicht. Es ist ja so, jeder lebt ja in seinem kleinen eigenen Suppenteller und ist ganz schön schwer, über den Tellerrand zu gucken. Das muss man sich immer vor Augen halten und man kann immer nicht von sich auf andere schließen. Und bei ihm hat mich total überrascht, dass er sehr, sehr intuitiv richtig mit dem System umging. Also er hat solche Sachen gemacht, wie zum Beispiel, ich war dann da, dann wollte ich ihm das so ein bisschen erklären, Mensch, dir, das ist jetzt ein neues Mail-Programm und das ist jetzt das und das und hin und her und dann war ich irgendwie kurz draußen und aß meine Nachos brav zu Ende und dann hörte ich nur, wie der Drucker genau auffällt. Dann sagt er, ja, ich habe jetzt übrigens den Drucker installiert. Ich so, hä, Moment, du hast was gemacht? Ja, ich habe den Drucker installiert, das war ja ganz einfach. Den habe ich einfach angesteckt und dann habe ich hier unten auf das lustige Dinosaurier-Fuß-Symbol geklickt und dann auf Einstellungen irgendwie und dann kam da irgendwann Drucker und dann habe ich da gesagt, Mensch, installiere mir einen Drucker und dann geht das. Und das ist schon, also mich hat diese ganze Installiererei und auch diese Benutzung hinterher eigentlich noch mehr auf den Weg gebracht, dass ich sage, also eigentlich ist Linux bereit für den Desktop, ja. Also was Linux daran hindert, an die Allgemeinheit eingesetzt zu werden, ist halt die Verbreitung, aber nicht das Benutzen an sich. Also vielleicht wird es auch nie auf dem Desktop so richtig ankommen. Das hat mir ja Wumpe, weil für mich funktioniert es und für Leute, die das auch benutzen wollen, auch. Aber das hat schon wunderbar funktioniert. Also solche Sachen wie, er macht halt viel mit Datenübertragung von USB-Sticks auf Festplatten und so weiter und so fort. Und das funktioniert alles problemlos. Da gibt es keine Schwierigkeit mit, es gibt jetzt keine Laufwerksbuchstaben mehr, sondern es sind jetzt irgendwie ins Dateisystem eingebunden. Das sieht er ja gar nicht. Ja? Das würdest du sehen und das würde ich vielleicht sehen, dass sich das irgendwie unterscheidet. Aber er sieht das nicht. Für ihn ist das ein Icon, das auf dem Desktop auftaucht. Das ist ein Laufwerk. Und dann, wenn er dann draufklickt, dann geht das Laufwerk auf. Ob das jetzt ins Dateisystem eingebunden ist oder ob das ein Laufwerksbuchstabe ist, das ist ihm ja egal. Und das Verhalten war unter anderen Betriebssystemen genauso, also er kennt das einfach so. Ja, und selbst solche Sachen wie, dann hat er irgendwie so archivierte Mails gehabt und ähnliches. Und die waren dann halt aus irgendwelchen Outlook-Programmen exportiert. Und das kriegt man dann super gut auf, indem man Thunderbird benutzt. Aber Thunderbird muss man natürlich erstmal installieren, weil das ist nämlich in Sabayon standardmäßig nicht installiert, wenn ich mich richtig erinnere. Und das funktioniert natürlich prima. Wenn man ein Software Center hat oder ähnliches, und das ist bei Sabayon ja dieses Sulfur, das macht man einfach auf und sucht nach Thunderbird und dann steht da sogar, dass es ein Mail-Programm ist. Dann sagt man installieren. Ja, und dann ist das einfach da. Ne? Es ist also im Prinzip von der reinen Benutzung her schon lange so einfach wie manche andere Betriebssysteme, was Softwareinstallation angeht, eigentlich jetzt werden wollen. Es gibt ja so bestimmte Betriebssysteme mit einem abgebissenen Apfel, die wollen genau das jetzt umsetzen, dass man da wie auf Smartphones halt nur Programme ausschließlich aus diesem Software Center installieren kann, aus diesem App Store. Und Ubuntu macht es ja ganz ähnlich, nur dass man da halt immer noch die Möglichkeit hat, anderweitig Software zu installieren. Und ich glaube, das funktioniert schon. Also es macht den Weg halt ganz einfach, irgendwie zu sagen, ich hätte jetzt gerne diese Datei oder dieses Programm installiert. Und hinterher ist es einfach da und es funktioniert. Und das ist bei Sabayon schon ziemlich gut umgesetzt. Also der Fabio hat da ja relativ viel Energie reingesteckt offensichtlich in dieses ganze Gebilde aus Paketmanagement und Oberfläche. Und ja, er hat überhaupt gar keine Schwierigkeiten, das System zu benutzen. Klar, es gibt noch manchmal Schwierigkeit, dass da ein Doppelklick gemacht wird, wo ein einfacher Klick reicht und ähnliches, weil es ja auch einen gewissen Unterschied gibt zwischen dem Betriebssystem aus Redmond und einem KDE-Desktop. Aber seien wir mal ehrlich, das passiert auch einem ganz normalen Windows-Benutzer. Wenn man dem mal über die Schulter schaut und das ist kein Power-User, dann klickt der auch dort doppelt, wo ein einfacher Klick gereicht hätte, wo wir dann immer sagen, oh, Also mit wir meine ich wir erfahrenen Benutzer. Oh, na, das war jetzt aber ein Klick zu viel und eigentlich war der unnötig. Und doch, ich glaube, er kommt damit ziemlich gut klar.
Ich finde das auch immer faszinierend, dass viele Leute sagen, dass Linux so viel Umdenken abverlangt, aber die gleichen Leute können wunderbar mit dem Mac umgehen, wo es auch anders ist. Ich glaube einfach, dass viele Schutzbehauptungen sind. Ich habe mich neulich mit jemandem aus dem Businessbereich noch unterhalten und der hat gesagt, ja, Open Source ist ja eigentlich auch tot und man hört ja da gar nichts mehr von. Da habe ich gesagt, ja, das ist im Mainstream angekommen, es wird einfach benutzt. Die Londoner Börse hat auf Linux umgestellt und es ist einfach da. Also man redet da nicht mehr von. Es ist ein akzeptiertes System. Auf dem Desktop nur leider nicht.
Ja, oder zumindest nicht propagiert angekommen auf dem Desktop. Also ich glaube schon, dass es da ist. Ich glaube, es gibt viel mehr Linux-User, als man auf Anhieb glaubt. Also ich habe da ein schönes Beispiel. Schöne Grüße, falls du zuhörst. Wir haben war vor einiger Zeit mal auf einer Familienfeier. Das war jetzt also nicht meine Familie direkt. Deshalb kannte ich da eigentlich genau niemanden. Und also vielleicht zwei oder drei Leute. Und dann sitzt du da am Tisch und quatscht so mit den Leuten. Und plötzlich kristallisiert sich so heraus, dass dir gegenüber plötzlich einer von den Leuten sitzt, die gerade dabei sind, die Distribution Up2Sit zu forken und eine neue Distribution namens Seduction aufzumachen, weil das da irgendwelche Diskrepanzen zwischen dem Kernel-Entwickler und der Community gibt. Und denkst du, so, hey, wie klein ist die Welt? Ja, und das ist natürlich auch jemand, der Linux auf dem Desktop einsetzt. Und das ist natürlich auch jemand, der Linux zu vielen Leuten auf dem Desktop gebracht hat. Und ich glaube schon, dass es da ist. Und ich glaube auch, dass die Welt viel, viel kleiner ist und dass es viel mehr Linux-Desktops gibt, als man auf Anhieb glaubt. Aber es ist, glaube ich, so wie du sagst, es wird nicht so viel drüber geredet. Wir reden relativ viel über Linux. Nicht nur in diesem Zusammenhang heute hier, sondern allgemein. Das ist aber nicht bei allen Leuten so. Und ich glaube nicht, dass zum Beispiel mein Vater, der OpenSUSE-Benutzer ist auf seinem Notebook, weil ich es ihm installiert habe, oder Rainer jetzt jedem auf die Nase binden, dass sie Linux-Benutzer sind. Das ist nur ganz einfach so. So wie ein Windows-Benutzer nicht jedem auf die Nase bindet, dass er Windows-Benutzer ist. Man geht nur davon aus, dass sie Windows-Benutzer sind oder Mac-Benutzer oder was auch immer. Aber ich glaube, dass so einfach ist es nicht. Ich glaube, das ist nicht so schlimm unverbreitet, wie man immer sagt. Ich behaupte nicht, dass es das meistbenutzte Betriebssystem der Welt ist, aber ich glaube, die Situation ist nicht so dramatisch schlecht, wie alle Leute immer behaupten.
Das glaube ich auch. Mich hat neulich eine ehemalige Arbeitskollegin noch überrascht, die wirklich überhaupt nichts mit Computern zu tun hatte, die in der Personalabteilung saß und die sagte, dass sie sich ein Netbook gekauft hätte und als erstes direkt mal das Windows runtergeschmissen hätte und ein Linux sich drauf installiert hätte. Da kann ich nur sagen, es ist Mainstream. Es ist mittlerweile eigentlich als akzeptiertes Mitglied angekommen. Vielleicht müssen wir davon absehen, das zu behalten, als ob das einen bestimmten Marktanteil erreichen muss, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, es ist schon erfolgreich. Also wenn es auf 1% der Systeme installiert ist, dann ist das schon eine relativ große Anzahl.
Wobei man ja immer nicht vergessen darf, dass ja andere Betriebssysteme mit der Hardware schon mitkommen, unter Umständen. Na, und von daher, dass das Zählen immer sehr, sehr schwierig ist.
Ja, die Leute kaufen sich einen Mac, weil er toll aussieht und ja, das Betriebssystem ist dann eigentlich zweitrangig, bei vielen zumindest ist es so.
Ja, das denke ich auch. Obwohl das dann auch schick ist, unter Umständen, was da drauf läuft und gut aussieht und hübsch ist und piept und pfeift und bunt. Meine Güte, die müssten sich mal Equo angucken auf der Konsole, das ist dann auch bunt.
Das ist noch viel, viel bunter.
Noch nicht so ganz filigran.
Genau, wir können sogar transparent.
Ja, mit Durchschein im Hintergrund.
Genau. Ja. Fällt dir noch was ein, Sebastian?
Ich glaube jetzt nicht mehr.
Unsere Notizen sind aufgebraucht.
Meine Erfahrungen rund um das Verbreiten auch, ja.
Gut. Dann bleibt nur noch schöne Festtage zu wünschen, eine schöne Restweihnachtszeit. und einen guten Rutsch ins neue Jahr mit viel Glück und Gesundheit und allem, was ihr euch so vorstellt.
Ja, schöne Adventszeit von mir auch und schöne Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr. Und schade, dass ihr es nicht sehen konntet, aber ich sitze extra hier für die ganzen Hörer mit einer Nikolausmütze auf dem Kopf, unter meinem Kopfhörer.
Du kannst bestimmt ein Foto davon machen, oder?
Oh Gott, das wollen die Leute doch nicht sehen. Also ich meine die Nikolausmütze schon, aber den Rest, oh Gottes Willen, ich mir nicht.
Okay, Dankeschön fürs Zuhören. Bis demnächst. Tschüss.
Danke. Tschüss.